ARD.
Er war es, der eine pazifistische Partei vom ersten Kampfeinsatz deutscher Soldaten seit dem Zweiten Weltkrieg überzeugte. Heute, sagt er, müssen wir wieder kampfbereit werden. Müssen wir uns für Krieg rüsten, um Frieden zu sichern, Herr Fischer? Das fragen wir heute den ehemaligen Bundesaußenminister Joschka Fischer. Und später in der Sendung die Sicherheitsexpertin Jana Puljerin und den sicherheitspolitischen Korrespondenten der Zeit, Hauke Friedrichs. Guten Abend Ihnen zu Hause und wie schön, dass Sie hier alle im Studio sind. Guten Abend. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Herr Fischer.
Danke für die Einladung.
Gestatten Sie mir, mit Amerika zu beginnen. Denn mir ist aufgefallen, dass Sie schon 2016, also unmittelbar vor Donald Trumps erster Amtszeit, gesagt haben oder geschrieben haben, das Ende des Westens naht. Jetzt sind wir zu Beginn der zweiten Amtszeit Donald Trumps. Ist das Ende jetzt da?
Also ich denke, die Wahl von Donald Trump lässt die These realistisch erscheinen, dass es das war mit dem Westen. Weil was ist der Westen? Der Westen ist Amerika, Nordamerika, die USA und Kanada, deren Verhältnis ja durch Trump auch so schlecht ist wie selten in der Geschichte. Die haben schon mal gegeneinander Krieg geführt, aber ist lange her. Und Nordamerika und Europa, der Transatlantismus. Das ist eine Vertrauensfrage. Vertraut man sich gegenseitig? Und diese Erschütterung des Vertrauens durch Donald Trump und die Art und Weise, wie er mit Partnern umgeht, vor allen Dingen auch, wie er mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky umgegangen ist.
Sie meinen die Szene im Oval Office?
Ja. Mhm. Und dann anschließend der Rauswurf aus dem Weißen Haus.
War das für Sie so ein Momentum, an dem Sie gemerkt haben, jetzt ist es wirklich kaputt gegangen?
Hätten Sie mich einen Tag vorher gefragt, hätte ich gesagt, nein. Aber wir alle haben es erlebt. Ich habe es live erlebt. Ich habe CNN eingeschaltet, weil ich wissen wollte, wie Zelensky bei seinem Besuch in Washington, zu welchen Ergebnissen das führt, und habe das dann mitbekommen. War allerdings schon aufgrund der Rede des Vizepräsidenten in München ein Stück weit vorgewarnt. Aber so kann man mit Partnern nicht umgehen. Und
Sie glauben, das war inszeniert?
Das war inszeniert. Mhm. Und es ist ein offener Verrat an dem Kampf der Ukraine für Demokratie, für ihre Selbstständigkeit, für ihre Souveränität. Das ist ein Vertrauensbruch, wie man sich schlimmer nicht vorstellen kann.
Mhm. Und was ist unsere wichtigste Lektion, wenn dieses Vertrauen und wenn die westliche Wertegemeinschaft, die wir ja zusammengetragen haben, wenn die jetzt zu Ende ist?
Europa muss zur Kenntnis nehmen, dass wir allein sind. Und dass wir nur noch auf unsere eigene Stärke vertrauen können. Wir sollten nichts tun, um den Bruch mit den USA zu vertiefen. Mit den USA ist es besser und einfacher. Aber die Option 2, dass wir allein sind im entscheidenden Moment, darauf müssen wir uns ernsthaft vorbereiten. Mhm. Es ist ja nicht so, dass viele Menschen hier, auch ich, der Meinung sind, wir müssten in einen militärisch gestützten Hurra-Patriotismus umschwenken. Sondern es ist Wladimir Putin, der mit seiner Bedrohung uns zwingt, darauf zu reagieren, uns vorzubereiten und abschreckungsfähig zu werden.
Mhm. Bleiben wir noch mal ein bisschen bei Amerika, denn Sie persönlich haben ja viel mitgemacht mit diesem Amerika, zu dem Sie immer ein ambivalentes Verhältnis hatten. Wir wollen mal ein paar Bilder ansehen. Als Sie in Ihren 20ern waren, Herr Fischer, da brannte Vietnam, da sind Sie als junger Linker auf die Straße gegangen. Als Sie 53 waren, geschahen die Verbrechen des 11. September und Sie standen damals als Bundesaußenminister fest an der Seite der USA. Dann sehen wir Sie jetzt gleich mit Ihrer damaligen Amtskollegin Madeleine Albright, mit der Sie eng verbunden waren und die Sie einmal die letzte verbliebene Supermacht genannt haben. Und dann kam der Riss. Sie gingen auf Distanz, als die USA den Irakkrieg begannen unter fadenscheinigen Begründungen. I am not convinced, ich bin nicht überzeugt, schleuderten Sie damals auf der Münchner Sicherheitskonferenz dem damaligen Verteidigungsminister Donald Rumsfeld entgegen. Herr Fischer, mit so vielen Enttäuschungen, mit so viel Zuneigung gleichzeitig im Rücken, mit welchen Gefühlen schauen Sie auf das heutige Amerika?
Ich meine, Trump zerstört mutwillig die Welt, in die ich hineingeboren bin. Es war zuerst die Welt des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg ging zu Ende. Mauer und Stacheldraht fielen. Und es war die große Illusion des ewigen Friedens unter Einschluss Russlands. Und diese Welt geht jetzt zu Ende. Wir Europäer müssen jetzt oder nie dieses Europa schaffen.
Jetzt sagen Sie jetzt oder nie. Haben Sie eigentlich in der Rückschau auch schon mal gedacht, wäre vielleicht jetzt oder nie auch schon 2003 gewesen? Hätten sich womöglich damals bei Ihrem I am not convinced, ich bin nicht dabei, die Europäer schon beginnen müssen zu emanzipieren von den Vereinigten Staaten?
Es war nicht möglich. Wir sind damals Deutschland und Frankreich zusammen. Wir waren der Überzeugung, die Gründe tragen nicht. Die sind, um es milde zu formulieren, an den Haaren herbeigezogen, aber entsprechen nicht der Wirklichkeit. Wenn ich der Meinung gewesen wäre, Saddam Hussein hätte die Verantwortung zu tragen für den 11. September, hätte ich anders mich verhalten und anders argumentiert. Aber es war, wir wussten, das war...
Warum war das nicht möglich?
Wahrscheinlich, weil die Mehrheit der Europäer nach der Osterweiterung auf Amerika vertraut haben. Amerika brauchten, wenn sie mit den polnischen Freunden geredet haben, da saßen die Russen ja gewissermaßen an der nächsten Tür. Und mit den Balten. Und die damalige Bush-Regierung hat das sehr bewusst eingesetzt. Rumsfeld sprach ja vom alten und dem neuen Europa. Mhm. Und insofern war das nicht möglich. Grundsätzlich hätten sie recht, aber eben nur grundsätzlich.
Heute vertrauen nur noch sehr wenige. Auch bei uns verdüstert sich immer mehr bei vielen Leuten ihr Amerika-Bild. Denn die Zollorgie, die diese Woche stattgefunden hat im Rosengarten des Weißen Hauses, die wird uns alle betreffen.
For decades, our country has been looted, pillaged, raped and plundered by nations near and far, both friend and foe alike. You know, you think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. We're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. If you want your tariff rate to be zero, then you build your product right here in America.
Ja, Mittwochabend hat Donald Trump der gesamten Welt Zölle auferlegt. Müssen wir uns jetzt auf 4 Jahre Handelskrieg einstellen?
Es sieht so aus. Mhm. Und die Welt wird dadurch nicht sicherer. Sie wird nicht sich mehr entwickeln. Wird sich nicht mehr demokratisieren. Demokratie wird ohne die USA schwächer. Das muss man nüchtern feststellen. Und auch der globale Handel hat ja zur Entwicklung des Wohlstands einiges beigetragen. Auch wenn da nicht alles Gold war, was glänzte.
Aber welche Dimension hat das? Ihr Parteifreund Robert Habeck hat diese Zollentscheidung jetzt mit einem anderen historischen Datum verglichen, nämlich mit dem 24. Februar 2022.
Jetzt am Ende meiner Amtszeit oder wahrscheinlich am Ende meiner Amtszeit, mal gucken, wie sich das alles in Berlin bei den Gesprächen weiterentwickelt, möchte ich die Parallele zählen, dass diese Entscheidung von gestern Abend durchaus vergleichbar ist mit dem Beginn der Amtszeit, nämlich mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und der drohenden Gasmangellage, die dann ja die letzte Legislaturperiode stark bestimmt hat. Und entsprechend muss auch die Reaktion, die Größe der Reaktion und die Entschlossenheit der Reaktion ausfallen.
Würden Sie ihm zustimmen?
Grundsätzlich ja.
Weil die Folgen genauso groß sein können wie damals.
Ja, oder sogar noch weitergehend. Mhm. Also eine Destabilisierung der Weltwirtschaft und der Welthandels, des Welthandels, das wird uns alle schwer treffen. Mhm. Aber am meisten nimmt mich mit, aus der Ferne zu verfolgen, wie dieses großartige Land durch den eigenen Präsidenten im Grunde genommen Richtung Abgrund geführt wird.
Mit welcher Strategie, Herr Fischer? Was glauben Sie? Sie haben gesagt, Amerikas Demokratie ist auf dem Weg in eine Oligarchie, also gewissermaßen die gesetzlose Herrschaft von Reichen, von einer kleinen Gruppe von Reichen. Ist das Donald Trumps Plan?
Naja, wenn Sie sich anschauen, sein Verhältnis zu Elon Musk und anderen Tech-Billionären, dann kann man das schon behaupten. Muss man sogar. Mhm. Es ist nicht nur eine Gefahr für Europa. Trump ist vor allen Dingen eine Gefahr für die Vereinigten Staaten selbst. So langsam kommt das ja zum Bewusstsein.
Weil es jetzt Demonstrationen gab diese Woche und...
Ja, die Frage ist auch nicht, dass er auf längere Sicht sich durchsetzen wird. Die Frage ist, was wird er zerstören in der Zwischenzeit?
Das heißt, Sie haben Sorge, dass der Spuk nach 4 Jahren nicht vorbei ist?
Man sollte immer vom Schlimmsten ausgehen. Man sollte sich nicht den Fehler endlos wiederholen, sich immer wieder Illusionen zu machen. Sondern es kann gut sein. Ich meine, Sie müssen sehen, Trump ist beim zweiten Mal gewählt worden von einer Mehrheit der Amerikaner. Wissen darum, wie er agiert, was er für Ziele verfolgt.
Ist es nicht aus seiner Sicht auch, wie soll ich sagen, fast schon folgerichtig? Denn die Psychologie, die dahinter steht, ist ja aus Trumps Sicht, ihr die Verlierer der Globalisierung seid. Euch verspreche ich wieder Nationalstolz und Wohlstand. Das sind die Leute, die ihn gewählt haben.
Na, ich glaube nicht nur. Mhm. Die Mehrheit, die er diesmal bekommen hat, die brauchte mehr aus der Mitte heraus. Das ist auch ein Versagen der Demokratischen Partei. Und so schwer es mir fällt, muss ich auch das sagen. Joe Biden hat ein gerüttelt Maß an Verantwortung für diese Entwicklung. Er war zu alt, er hätte zurücktreten müssen, rechtzeitig genug. Und es hätte ein echtes Kandidatenrennen in der Demokratischen Partei stattfinden müssen. Mhm. Aber es ist, wie es ist.
Es ist, wie es ist. Und die Frage ist, wie die Europäer reagieren sollten. Jetzt hat er uns im Rosengarten schon wieder beschimpft. Wir seien erbärmliche Abzocker. Sein Vize nennt die Europäer regelmäßig Schmarotzer. Muss man sich das gefallen lassen? Wie geht man damit um?
Also Vertrauen auf die eigene Stärke. Wenn man da beschimpft wird und von wem, who cares? Entscheidend sind die Konsequenzen, die wir daraus ziehen. Können wir uns auf diese Freunde noch verlassen? Meine Antwort ist nein. Also müssen wir die Konsequenzen für uns daraus ziehen, dass wir dieses Europa stärken. Was haben wir außer unseren Europa?
Aber Sie haben auch gerade selber schon gesagt, gleichzeitig dürfen wir die Bande nicht ganz zerstören. Also
nein, wir sollten aktiv nichts machen, was diese Bande zerstört. Wir sollten das mit Gelassenheit nehmen. Allerdings die Konsequenzen, die müssen gezogen werden. Mhm. Und die Konsequenz heißt für mich Europa. 3 Dinge. Europa, Europa, Europa. Was denn sonst?
Und wenn wir jetzt einen deutschen Kanzler bekommen, der sich natürlich für Europa einsetzen wird, so hat er das immer gesagt, interessiert mich trotzdem, was Sie ihm raten würden, wie er, weil er muss auch zu Donald Trump fahren und auch er muss mit Donald Trump verhandeln. Emmanuel Macron und Keir Starmer haben es mit schmeichelhaften Besuchen und einer Einladung des Königs probiert. Der finnische Präsident ist mit ihm Golf spielen gegangen. Welchen Umgang, was raten Sie einem künftigen Kanzler Friedrich Merz im Umgang mit Donald Trump?
Also Donald Trump ist Präsident, der wichtigsten und größten Macht auf unserem Globus. Das muss das Handeln bestimmen. Und er ist nun mal ein sehr spezifischer Charakter, der sehr viel Wert darauf legt, auf Schmeicheleien, auf das Lob des eigenen Egos. Das alles wird ein künftiger Bundeskanzler Friedrich Merz berücksichtigen. Und die Mitarbeiter
werden... Sollte man deshalb unterwürfig sein?
Das setzt nicht Unterwürfigkeit voraus, aber eine gewisse Geschmeidigkeit würde ich niemand vorwerfen im Umgang mit Trump. Ob es was nützt, das wissen Sie vorher nie.
Sie haben so wahnsinnig viel diplomatische Erfahrung. Und ich habe mich zum Beispiel gefragt, als der finnische Präsident Alexander Stubb, der mal Profi war im Golfen, der hat mit Donald Trump sich auf den Golfplatz begeben. Und der hat hinterher geschildert, was man vielleicht so nicht erwarten würde, nämlich dass Donald Trump, jemand, der sonst nur Eigenlob kennt, plötzlich die Schläge der anderen lobte. Wie wichtig ist das Menschliche in internationalen Beziehungen?
Es ist wichtig. Die große Politik ist kein Geheimnis. Es sind Menschen, die miteinander umgehen. Nur dass eben das Wort, dieses einen Menschen, eine andere Bedeutung hat als von uns anderen. Weil er gewählt ist auf Zeit oder auf längere Zeit, sich an die Macht gebracht hat, im Falle des russischen Präsidenten oder des chinesischen Präsidenten. Er spricht für eine große Macht, für eine große Nation. Das macht den Unterschied aus. Ansonsten geht das wie zwischen Otto und Ottilie Normalverbraucher. Um es mal ganz drastisch zu
sagen. Sind Sie mal mit irgendjemandem gejoggt oder eine Runde mehr gejoggt oder haben einen Wein mehr getrunken, weil Sie eine Unterschrift brauchten? Oder?
Na, so einfach ist das nicht.
Leider. Ja.
Manchmal hätte ich mir gewünscht, es wäre so einfach gewesen, war es aber nicht. Mhm. Aber dennoch müssen Sie auch die menschliche Komponente zum Tragen bringen. Mhm. Ich beneide Friedrich Merz nicht für diese Reise. Ich wünsche ihm dennoch alles erdenklich Gute, jeden Erfolg im Interesse unseres Landes und Europas.
Die Messlatte liegt bei Konrad Adenauer, haben Sie gesagt, bei Friedrich Merz. Und wie genau meinen Sie das?
Schauen Sie, Adenauer hat die Bundesrepublik Deutschland fest verankert im Westen. Diese Verankerung im Westen, die Westbindung, war ihm wichtiger als die Einheit damals. Und daraus ist viel Segensreiches entstanden. In einer ähnlichen Situation werden wir in einer Welt nach Amerika. Was wird das für eine Welt, in der die USA als Ordnungskraft faktisch ausfallen? Das wird eine sehr chaotische Welt. Und da wird alles neu vermessen werden. Insofern sehe ich da parallel.
Wenn Konrad Adenauer für viele Jahrzehnte hat beschließen müssen oder wollen, dass wir uns gen Westen wenden, muss Friedrich Merz jetzt für eine längere Zeit beschließen, dass wir uns vom Westen, von Amerika abwenden?
Nein, Europa wird die große Herausforderung. Mhm. Weil, ich meine, muss man es denn noch erklären? Die europäischen Staaten, selbst die größten, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, zwar nicht mehr Mitglied der EU, aber in Europa, sind um der russischen Bedrohung und anderen Herausforderungen im 21. Jahrhundert gerecht werden zu können und die eigenen Interessen und Werte zu wahren, sind diese Staaten zu klein. Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Und es wird sehr schwer, diese Gemeinsamkeit in gemeinsamen politischen Willen umzusetzen. Aber es ist die entscheidende Notwendigkeit. Wenn wir Europäer das nicht schaffen, andere werden sich um uns dann nicht kümmern. Wir werden dann Objekt, nicht mehr Subjekt sein.
Mit einer europäischen Armee?
Ob die europäisch genannt wird oder ob es wird beginnen als eine bessere Koordination, bessere Zusammenfassung, gemeinsamen Rüstungsinitiativen, gemeinsamen Stäben auf nationaler Grundlage. Aber das ist nur der erste Schritt. Perspektivisch ja.
Wollen wir weiter darüber sprechen? Europa und Deutschland scheint verstanden zu haben, dass es erwachsen werden und sich auch selbst verteidigen können muss. Für das nötige Geld hat der alte Bundestag schon gesorgt. Aber die Bundeswehr braucht nicht nur Geld, sondern auch viele Soldatinnen und Soldaten. Und deswegen gibt es in Deutschland wieder eine neue Debatte über eine neue Wehrpflicht. Und weil wir die fragen wollten, die ganz besonders betroffen sein werden, waren wir in einer Schule.
In der evangelischen Schule Köpenick haben sie zuletzt viel über die Bundeswehr und die Sicherheit Deutschlands gesprochen.
Es ist natürlich alles beunruhigend, was auf der Welt passiert, aber trotzdem sehe ich es als unwahrscheinlich anders, was in Deutschland passiert.
Ich habe Angst, dass es Krieg geben könnte.
Allgemein ist das Thema Kämpfen und Wehrpflicht deutlich präsenter geworden.
Vor allem über Social Media bekommt man sehr viel von der Bundeswehr mit gerade.
Wir wollen wissen, wie stehen die Schülerinnen und Schüler zu der aktuellen Diskussion um die Wehrpflicht? Wir fragen, sollte es in Deutschland wieder eine Wehrpflicht geben? In unserer Sportplatzumfrage ist eine Mehrheit dagegen.
Ich finde, es sollte keine Wehrpflicht mehr geben, weil das einfach ziemlich kriegsverherrlichend ist.
Ich persönlich könnte mir das schon vorstellen, so eine Ausbildung zu machen. Einfach auch mit dem Zusammenhang, dass man dann halt auch im Notfall, wenn irgendwie was passieren sollte mit Deutschland, einfach auch weiß, man kann mit den Waffen umgehen.
Außerdem haben wir ja vom Staat viel bekommen als Kinder, also zum Beispiel Kindergeld. Uns wird die Möglichkeit gegeben, auf Schulen zu gehen. Und dann finde ich, vielleicht sollte man dann dem Land auf gewisse Weise so auch was zurückgeben und das Land dann so stärken können.
Wenn ich wüsste, dass ich jetzt das zum Beispiel unbedingt machen muss, diese 3 Monate Grundausbildung, dann würde ich damit schon einverstanden sein. Ich glaube, dann halt nochmal wirklich in einen Einsatz zu fahren, wo man dann auch wahrscheinlich Menschen verletzen oder töten muss, das ist nochmal was ganz anderes.
Dazu ausgebildet zu werden, jemanden zu töten, ich glaube, das wäre nichts für mich.
Wenn es eine Wehrpflicht gäbe, sollte die dann auch für Frauen gelten? Dazu gibt es 100% Zustimmung.
Ich finde auf jeden Fall, weil sich auch heutzutage sehr viele für Gleichberechtigung einsetzen. Und ich finde, da drunter fällt auf jeden Fall auch Gleichberechtigung, dass beide oder alle Geschlechter auch zur Wehrpflicht angehen würden.
Also es ist auch wichtig, dass man da nicht irgendwen, sage ich mal, ausschließt, vor allem wir auch als soziales Land.
Einfach genau wegen der Gleichberechtigung und weil es halt einfach so ein großes Thema ist in der heutigen Gesellschaft.
Dementsprechend müsste auch eine Wehrpflicht für alle gelten.
Sollte jeder junge Mensch zumindest gefragt werden, ob er Wehrdienst leisten möchte? Auch hier sind alle dafür.
Also ich halte das eigentlich für einen sehr guten Mittelweg, dass man sagt, jeder wird erstmal konfrontiert und dann ist es ja immer noch freiwillig, ob man dann wirklich zur Bundeswehr möchte oder nicht.
Also wenn man mehr Werbung dafür macht und das vielleicht auch ein bisschen attraktiver gestaltet für die jungen Menschen mit vielleicht einer besseren Bezahlung oder eben diese Aufrechnung auf die Rente, dann denke ich, das ist auf jeden Fall attraktiver und auch möglich, das so zu gestalten, dass es mehr Freiwilligkeit gibt und eben dieses Konzept der Wehrpflicht nicht auf Pflicht, sondern auf Freiwilligkeit beruht.
Ja, darüber wollen wir sprechen und ich freue mich, das jetzt mitdiskutieren. Jana Pulgerin, Sicherheitsexpertin von der Denkfabrik European Council on Foreign Relations. Übrigens die Denkfabrik, die Joschka Fischer 2007 einst mitgegründet hat oder Gründungsmitglied war immerhin. Und mit dem sicherheitspolitischen Korrespondenten der Zeit, Hauke Friedrichs. Schön, dass Sie beide auch da sind. Aber die erste Frage geht nochmal an Herrn Fischer. Sie waren Ende der 60er nicht bei der Bundeswehr.
Nein.
Warum nicht?
Schlechte Augen.
Oh.
Nee, nicht das, nur auch, sondern ich war stark kurzsichtig.
Oh ja, Sie sind ausgemustert.
Und der damalige Arzt bei der Musterung hat mich gefragt, ob ich zur Bundeswehr will. Er könne mich tauglich schreiben, er könne mich aber auch. War so ein Grenzfall. Mhm. Nicht tauglich schreiben. Ich habe gesagt, ich wollte verweigern. Dann war ich Ersatzreserve 2.
Also auch mit besseren Augen hätten Sie verweigert?
Ja.
Und wenn Joschka Fischer heute 18 wäre, wie würde er sich heute entscheiden?
Ich habe die Überzeugung, das Bewusstsein eines 77-Jährigen. Es fällt mir schwer, da wieder die Zeitreise zurück anzutreten und eine ehrliche Antwort zu geben. Mhm. Ich finde, diese ganze Debatte hat einen entscheidenden Irrläufer. Es ist niemand, der hier der Meinung ist, wir brauchten wieder Wehrpflicht oder wir wollten zu
schimmern. Jugendlichen machen sich darüber Gedanken.
Ja, aber es ist die Situation. Es ist Wladimir Putin, sein Angriffskrieg in der Ukraine. Was wird denn geschehen, wenn er sich durchsetzt? Mhm. Wird er aufhören? Nein. Er wird weitermachen, weiter westlich. Und insofern ist das eine Entwicklung, die ich mir selbst hätte nicht träumen lassen. Mhm. Dass ich mal im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sitze, für Wehrpflicht, für Bewaffnung etc. argumentiere. Aber wenn der amerikanische Schutz wegfällt, wenn diese große Anzahl von bestausgerüsteten Soldaten, auf die wir wie selbstverständlich uns verlassen haben, wenn das wegfällt, was ist die Konsequenz daraus?
Das ist das, was die Politik den Schülerinnen und Schülern oder den jungen Menschen womöglich versucht zu erzählen. Aber ich würde gerne noch im Sinne der jungen Menschen auch Herrn Friedrichs fragen, weil Sie haben sich anders entschieden. Sie berichten nicht nur über die Bundeswehr ziemlich viel, sondern Sie waren auch dort bei der Marine. Und haben sich warum dafür entschieden?
Ja, ich habe nach der Schule das Gefühl gehabt, was fürs Land auch durchaus tun zu wollen. Und ich fand die Bundeswehr attraktiver als den Zivildienst für mich persönlich. Und habe das auch nie bereut. War eine gute Zeit an Bord vom Zerstörer Mölders. Viel gelernt. Heute für die Berichterstattung nützlich, aber auch menschlich. Genau, allerdings würde ich mich vielleicht heute, also Herr Fischer war ja nicht ganz eindeutig, was er tun würde, aber vielleicht würde ich mich heute gegen die Bundeswehr entscheiden.
Warum?
Weil ich finde, dass die Bundeswehr wenig attraktive Argumente bietet, sich ihr anzuschließen. Sie ist wahnsinnig ineffektiv. Die Bürokratie empfinden Soldaten als absolut überbordend. Und ich glaube, dass ich als junger Mensch gern das Gefühl hätte, für etwas beizutragen, was auch effizient ist, was etwas nützt. Und momentan ist für mich die Bundeswehr von zahlreichen Baustellen belastet und geprägt. Und ich glaube, es muss erstmal was geschehen, um die Bundeswehr generell attraktiver zu machen. Das hörte man ja auch bei den Schülern so ein bisschen raus. Und ich glaube, die meinten nicht nur, dass der Sold verdoppelt wird, sondern dass die Fahrzeuge auch fahren, dass die Waffen auch schießen und man untergebracht wird menschlich angemessen. Und bis das sozusagen nicht geschehen ist, finde ich, sollten wir halt auch nicht über eine Wehrpflicht sprechen.
Mhm. Machen wir jetzt aber trotzdem. Aber ich
wollte nicht ausweichen. Es geht heute um die Verteidigung unserer Demokratie. Es geht um die massive Bedrohung der Freiheiten, Souveränität Europas und Deutschlands und unserer Nachbarländer. Dafür ist es aus meiner Sicht von großer Bedeutung, dass jeder Einzelne sich fragt, will ich meinen Beitrag leisten zur Verteidigung all dessen? Oder ist es mir nicht wert? Mir wäre es heute natürlich wert.
Infratest Diemert habe gefragt, ob die Deutschen sich dafür erwärmen können. Ich würde Ihnen gerne die Ergebnisse einmal zeigen. Es gibt eine Umfrage vom aktuellen Deutschlandtrend diese Woche. Und da wurde gefragt, sind Sie für eine Wehrpflicht? 22% sind für eine weitere Aussetzung, sind also dagegen. 27% sind für die Wiedereinsetzung der alten Wehrpflicht. Und 45% sind für eine neue Wehrpflicht, die allerdings gleichermaßen für Frauen gilt. Frau Polierin, können Sie das nachvollziehen?
Ja, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde, die Frage der Wehrgerechtigkeit, die ist ja bei uns auch eine Verpflichtung, die legt diese Frage ja nahe. In der Vergangenheit hat das Bundesverfassungsgericht immer für diese Ungleichbehandlung entschieden und dafür auch gute Gründe ins Feld geführt. Ich glaube nur, dass wir in den letzten Jahren seit der Abschaffung in der gesamtgesellschaftlichen Debatte weitergekommen sind und dass das Verständnis ein anderes ist und dass das tatsächlich auch ein Risiko wäre, die Wehrpflicht wieder so einzuführen, wie man sie hatte, weil es definitiv Klagen geben wird. Sei es von Frauen, die sich benachteiligt fühlen oder von Männern, die das unfair finden. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Bundesverfassungsgericht weiter so urteilen würde, wie es geurteilt hat.
Das muss man auch dazu sagen, für eine wie auch immer geartete Wehrpflicht müsste man das Grundgesetz ändern, weil Frauen eben da noch gar nicht mitgedacht sind. Und für eine neue Regierungskoalition gäbe es da keine Zweidrittelmehrheit. weil die Linke das nicht mitstimmen würde und die Regierungskoalition womöglich nicht mit der AfD stimmte. Mhm. Aber dennoch, man hat ja gesehen, wenn man diese beiden Zahlen, die alte Wehrpflicht dafür und für eine neue mit Frauen zusammenzählt, dann haben wir da eine Mehrheit von ungefähr 70%. Mhm.
Das Interessante an der Umfrage, das haben Sie jetzt nicht gezeigt, ist aber, jedenfalls sind das die Zahlen, die ich kenne, dass das eine große Schere mit sich bringt, dass die jungen Leute wesentlich weniger begeistert sind und dass je älter man ist, desto größer die Zustimmung auch zu dieser Wehrpflicht ausfällt. Deswegen wäre ich persönlich tatsächlich für etwas, wo man auch das Grundgesetz für ändern müsste. Und das ist auch in dieser Legislaturperiode nicht zu erreichen. Aber ich finde diesen Gedanken eigentlich überzeugend eines gesamtgesellschaftlichen Pflichtjahres, weil es ja nicht nur um militärische Verteidigung geht. Herr Fischer hat völlig recht, die Sicherheitslage in Europa hat sich radikal verändert. Aber die Bedrohungen, denen wir ausgesetzt sind, die sind ja auch vielfach im Grauzonenbereich oder in Bereichen, wo das THW gefragt ist, wo das Rote Kreuz gefragt ist. Da geht es um Sabotage von kritischer Infrastruktur. Da geht es um wirklich Katastrophenfälle, die dann vielleicht keine Zufälle sind, sondern erzeugt wurden. Und ich glaube, dass wir als Bevölkerung anders über Sicherheit nachdenken müssen. Dass Sicherheit nicht etwas ist, was wir als gegeben annehmen können. Wir sind sicher und jemand anderes sorgt dafür. Sondern eher so wie in den skandinavischen Ländern oder wie es auch in der Rahmenrichtlinie Gesamtverteidigung jetzt steht, Verteidigung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und deswegen fände ich das gut, ein Pflichtjahr generationenübergreifend, geschlechterübergreifend, wo man sich im Laufe seines Lebens engagiert.
Wie wird das gerade in den Koalitionsverhandlungen diskutiert?
Ja, da prallen zwei Modelle aufeinander. Die Union möchte die Rückkehr zur klassischen Wehrpflicht, wie wir sie hatten, zuletzt ja mit 6 Monaten für alle Männer, die keinen Zivildienst leisten, während die SPD das schwedische Modell, was von Boris Pistorius schon fast eingeführt worden war, bevorzugt, was auf Freiwilligkeit setzt. Ein Modell, was die Bundeswehr eigentlich schon hat, weil es gibt ja bereits freiwillig Wehrdienstleistende bei der Truppe, allerdings viel zu wenig. Und noch gibt es keine Einigung zwischen den drei Parteien.
Okay. Das Problem ist ja, ich habe schon gesagt, die Bundeswehr braucht mehr Soldatinnen und Soldaten. Und wir wollen uns einmal angucken, wie gerade die Ist-Stärke ist bei der Bundeswehr, wie viel wir dort gerade haben. Und das könnt ihr vielleicht die Grafik einmal zeigen. Wir haben nämlich insgesamt, vielleicht können Sie uns vorher schon mal einmal sagen, damit wir wissen, warum wir uns das angucken, im Falle eines Angriffs, wie viel Soldaten bräuchten wir? Also wie stark müsste Deutschland aufgestellt sein?
Es hängt natürlich sehr stark von der Art des Angriffs an. Also wenn wir jetzt von einem konventionellen Krieg wie in der Ukraine ausgehen, da bräuchten wir eine riesige Anzahl von Soldaten, wahrscheinlich alle Reservisten, die die Bundeswehr jemals hatte, von 900.000 plus die aktive Truppe.
Aha, genau. Also weil wir haben aktive Soldaten 182.000, ne?
Genau.
Und das ist dann natürlich zu wenig.
Das ist definitiv zu wenig, wenn Deutschland alleine sich verteidigen müsste, was ja definitiv nicht der Fall sein wird, weil wir ja die NATO haben und auch die EU, die ja ebenfalls eine Verteidigungskomponente hat, die sogar ein bisschen strikter formuliert ist als der Artikel 5 der NATO, der ja sehr viel Spielraum übrig lässt. Die zentrale Frage ist natürlich, sind Amerikaner dann in Europa und sind sie bereit, bei der Verteidigung mitzuwirken? Wenn man nur auf Deutschland jetzt gucken würde als quasi einen Szenario, dann bräuchte man und die Ukraine als Vorbild nehme, als Blaupause, dann bräuchte man sehr viele Soldaten. Die hätte die Bundeswehr aber theoretisch ja heute, also wir haben 900.000 Reservisten, die die Bundeswehr
ziehen könnte. Sie sind auch ein Reservist.
Ich wäre ein Reservist, aber wie bei allen anderen Reservisten auch, die sich nicht freiwillig und aktiv bei der Bundeswehr gemeldet haben, weiß die Bundeswehr nicht, dass ich Reservist bin. Also jetzt schon, wenn sie Mioska schaut, aber
die wissen gar nicht, wie sie an diese ganzen 900.000 Reservisten rankommen?
Es gab mal 52 Kreiswehrersatzämter in Deutschland. Die haben nicht nur gemustert, sondern die haben auch die Daten der Reserve gepflegt. Die wurden, wie wir wissen, aufgelöst 2011. Und diese Daten sind weg. Die haben zwar noch die Namen, aber nicht mehr die Meldeanschrift. Das heißt, wenn jetzt der Spannungsfall oder gar der Verteidigungsfall eintreten würde, könnten die niemand rufen. Und wenn sie mich riefen, hätten sie jemand, der 2 kaputte Knie vom Handball hat und wahrscheinlich als Presseoffizier irgendwo landen würde und nicht im Schützengraben, also der Verteidigungsbereitschaft Deutschlands, sehr bedingt helfen würde. Und das sind natürlich viele andere, die seit Jahren nicht geschossen haben, die die neuen Waffensysteme nicht kennen und deswegen auch, wenn man ehrlich ist, die Verteidigungsbereitschaft dann nicht erhöht.
Also wenn wir jetzt schon bei den Dramen der Bundeswehr sind, dann können wir auch noch einmal in die Munition gucken und ins Kriegsgerät. Jetzt haben wir über die Leute geredet. Es gibt eine NATO-Vorgabe, die besagt, dass jede Armee so viel Munition vorhalten muss, damit sie einen Angriff 30 Tage lang überstehen würde.
Ja.
Wie lange würden wir derzeit durchhalten?
Das ist unterschiedlich bei verschiedenen Waffensystemen, aber wir können sagen, im schlimmsten Fall 3 Tage, dann sind wir quasi leergeschossen bei einzelnen Systemen. Bei anderen würde es ein bisschen länger reichen, aber es ist definitiv zu wenig. Dazu ist aber auch
ungefähr wie lange?
Ja, das sagt die Bundeswehr öffentlich natürlich nicht mehr, weil das jetzt mittlerweile alles geheim ist, wie die Zahl der Panzer. Aber man kann stark davon ausgehen, dass wenn man die Ukraine als Vorbild nimmt, nach wenigen Tagen die Bundeswehr keine Munition mehr hat bei zentralen Waffensystemen. Mhm. Wir haben allerdings auch von den zentralen Waffensystemen so wenig. Alfons Meiss ist ja bekannt geworden durch sein Zitat,
wir sind blank als blank.
Heute sind wir blanker als blank, denn wir haben an die Ukraine was abgegeben, was immer noch nicht ersetzt wurde. Und wir haben zum Beispiel mehrfach Raketenwerfer, die eine große Rolle in der Ukraine spielen. Davon haben wir denn so wenig Stück noch, dass wir uns eigentlich über die Zahl der Munition schon kaum noch Gedanken machen müssen, weil wir sehen in der Ukraine, es gibt ständig Drohnenangriffe verschiedenster Art. Die großen, teuren Waffensysteme fallen aus, werden zerstört. Es fällt der Ukraine schwer, das zu ersetzen. Es würde der Bundeswehr aktuell auch schwer fallen, weil wir haben auch keine Abwehr gegen Drohnen, was wir ja ständig sehen, sodass man insgesamt einfach sagen muss, blanker als blank trifft es einfach.
Mhm. Wie kann man also die Bundeswehr attraktiver machen, Frau Pohlerin, gerade im Vergleich Europas? Also wir haben 9 europäische Länder oder EU-Länder, die die Wehrpflicht haben, die jetzt große Schritte nach vorne gehen. Polen hat jetzt gesagt, sie bieten allen Freiwilligen an, eine Grundausbildung zu machen. Dänemark will jetzt für Frauen verpflichtend machen. Wie wichtig wäre auch aus Deutschland so ein Signal? Was würden Sie sagen?
Also ich glaube, dass, wenn wir nochmal auf die Wehrpflicht zurückkommen, die Wehrpflicht keine kurzfristige Lösung für die grundlegenden Probleme der Bundeswehr ist. Ich glaube, dass ich habe im Vorfeld dieser Sendung mit einigen Angehörigen der Bundeswehr gesprochen, die alle für eine Wiedereinführung der Wehrpflicht waren und gesagt haben, wir können die Personalstärke, die Zahlen, die wir brauchen, nicht anders bekommen. Gleichzeitig haben die aber auch alle gesagt, realistischerweise ist unsere Ausbildungskapazität Stand jetzt überhaupt nicht da. Wir haben weder die Leute, die ausbilden, noch haben wir die Fähigkeiten, die Munition, wir haben nicht die Kasernenplätze, wo wir die unterbringen können. Also die gesamte Logistik ist nicht da. Wir haben keine Kreiswehrersatzämter mehr. Deswegen müssen wir auf jeden Fall klein anfangen. Das heißt, wenn wir über die Wiedereinführung der Wehrpflicht sprechen, dann ist das ein langfristiges Projekt, wo man mit Zahlen wie 10.000 bis 15.000 im Jahr anfangen könnte und was man kontinuierlich steigern könnte. Ich glaube, dass man diese Anfangszahlen auf jeden Fall noch über dieses Pistorius-Modell bekäme. Aber die Wehrpflicht ist eben kein Pflaster, was man mal schnell irgendwo draufklebt und dann sind die Probleme behoben. Ich glaube, es geht einmal darum, die Bundeswehr als Arbeitgeber attraktiver zu machen, in dem vollen Bewusstsein, dass die Bundeswehr kein normaler Arbeitgeber ist. Sich als Soldat zu verpflichten, ist eine Berufung, kein Beruf, sondern das ist, geht ja mit sehr vielen Entbehrungen einher und sehr viel Risikobereitschaft. Also ich glaube, man kann sprechen über auf jeden Fall bessere Ausrüstung. Da ist ja jetzt hoffentlich mit den Geldern, die zur Verfügung gestellt werden, auch ein großer Schritt in die richtige Richtung möglich. Man kann sprechen über bessere Besoldung, über bessere Arbeitsbedingungen. Da steht ja im Wehrbericht der Wehrbeauftragten auch immer alles Mögliche drin, was man verbessern könnte, von WLAN über Ausrüstung, über Zustand der Kasernen. Also man kann an der materiellen Schraube sehr drehen. Beim Personal, muss man, glaube ich, auch sehr stark erstmal auf die gewachsene Attraktivität setzen. Man kann über die Wehrpflicht nachdenken, aber ich möchte noch mal auf meinen Punkt zurückkommen, dass wir ja mehr Personal auch nicht nur brauchen in den Streitkräften, sondern auch was die zivile Verteidigung anbelangt. Also, und das nicht nur wegen eines militärischen Verteidigungskrieges, der uns aufgezwungen werden würde, sondern ganz generell, weil wir, glaube ich, uns bewusster werden müssen, dass zum Beispiel ein Cyberangriff auf die Energieversorgung, auf die Stromversorgung etwas ist, was sehr wahrscheinlich ist, was in Estland auch schon passiert ist. Und Wenn wir uns da vorbereiten, dann geht es um die zivile Seite der Medaille. Und da ist es tatsächlich so, dass zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz immer sagt, wir könnten eigentlich mehr Freiwillige aufnehmen. Der Bundesfreiwilligendienst zum Beispiel, wenn man den aufbauen könnte. Wir haben aber jetzt nur so und so viele Plätze, die wir vergeben könnten. Wir haben aber eigentlich mehr Bewerber. Also ich glaube, dass man auch in dem Bereich, wenn man eben mein Gesellschaftsjahr nicht einführen kann, was ich anerkenne, dass man auch da sehr viel mehr tun kann.
Also es geht auch um gesellschaftliche Akzeptanz, die höher werden muss. Und ich erinnere mich noch, dass die damalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer Soldatinnen und Soldaten umsonst in der Bahn fahren ließ, wenn sie denn Uniform trugen. Und das, ich weiß noch, gab ein Riesentheater und wurde gelächelt und gespöttelt. Das liegt nicht in unserer DNA oder lag lange nicht in unserer DNA. Da lag Pazifismus. Wie können wir diesen Code schneller überschreiben?
Na, ich warne da vor Illusionen. Das wird seine Zeit brauchen. Das geht nicht über Nacht oder von jetzt auf nachher. Aber es war einmal möglich in den 50er Jahren und unter der akuten Bedrohung ist es, wird es erneut möglich sein. Wir müssen. Wir können uns auf die Beistandszusage der USA nicht mehr verlassen wie in der Vergangenheit. Das ist ein Faktum. Und wir haben im Osten ein imperiales Russland, das mitnichten daran denkt, die Aggression gegenüber Nachbarn einzustellen. Das ist die neue Lage. Und der müssen wir gerecht werden mit unseren europäischen Partnern.
Sie haben den Wandel ja selbst mehrfach durchlitten. Ich würde gerne noch mal ein Bild zeigen aus den 80ern, als Sie gegen den NATO-Doppelbeschluss und gegen Aufrüstung demonstriert haben, können wir vielleicht noch einmal sehen. Heute haben Sie selber schon gesagt, drehen Sie sich selber um und wundern sich, dass Sie für Militarisierung, für Aufrüstung und für eine Wehrpflicht inzwischen plädieren. Und Sie haben sich bei Ihrer Partei dafür einiges abgeholt, haben einigen Widerstand aushalten müssen. Noch vor dem ersten Kampfeinsatz deutscher Soldaten nach dem Zweiten Weltkrieg während des Kosovo-Kriegs haben Sie ein Tabu gebrochen, nämlich zum Auslandseinsätzen. Wir gucken mal eben Joschka Fischer beim Parteitag in Bremen 1995.
Ich muss da vielleicht ganz persönlich zu mir was sagen. Wenn ich das jetzt so sehe, glaubt doch nicht, es lässt mich kalt, als Kriegstreiber dazustehen und Ähnliches. Glaubt doch nicht, ich bin in eine grüne Partei gegangen. Wenn ich so scharf drauf wäre, dann wäre mein Platz in der CDU und manche unterstellen das ja auch.
So, und den Widerstand, den Sie aushalten mussten, sehen wir hier umso eindrücklicher. 4 Jahre später hatten Sie den Farbbeutel am Ohr und hatten sich am Trommelfell verletzt. Sie wissen, wie das geht, Ihrer Partei etwas zumuten zu müssen. Glauben Sie, dass Lars Klingbeil und glauben Sie auch, dass womöglich der künftige Bundeskanzler Ihren Parteien genug zumuten und an die Schmerzgrenzen gehen?
Das ist keine Glaubensfrage. Das werden wir sehen.
Mhm. Müssen Sie das?
Das heißt politische Führung. Wenn Sie dazu zu schwach sind oder das nicht wollen, weil es zu unbequem ist, dann sind Sie falsch auf einem Führungsjob in der demokratisch gewählten Politik.
Es gibt Diskussionen in der CDU wieder um den Taurus. Es gibt Diskussionen zum Beispiel über den Einsatz oder die Beteiligung von deutschen Truppen in einer etwaigen Friedensmission in der Ukraine. Wären Sie dafür?
Ich bin der Meinung, wir sollten alles tun, um die Souveränität der Ukraine bewahren zu können. Denn ich bin der festen Überzeugung, wenn die Ukraine das nicht schafft, dann werden wir ein noch größeres Problem bekommen. Putin möchte, und es ist nicht Putin allein, ich glaube, weite Teile der russischen Elite wollen die Macht der Sowjetunion wiederherstellen. Und dazu brauchen sie das Territorium, das verloren gegangen ist.
Sagen das deutsche Politiker nicht deutlich genug, die Aktiven und Aktuellen?
Ich denke, die Experten darunter schon. Mhm. Also man kann Boris Pistorius keinen Vorwurf machen. Aber es wird am Kanzler hängen und an seinem Stellvertreter. Das werden wir sehen.
Und sehen Sie jetzt für eine Beteiligung deutscher Truppen an einer Friedensmission in der Ukraine?
Grundsätzlich ja. Wenn unsere europäischen Partner, wenn Frankreich, Großbritannien und andere dazu bereit sind, dann sollten wir nicht abseits stehen. Das hielte ich für falsch. Allerdings, Sie sprechen von einer Friedensmission. Der Teufel liegt da im Detail.
Ja, ja.
Also,
der ist sehr weit weg.
Der Teufel liegt da im Detail. Und wenn ich mir die russische Position heute anschaue, Putin hat sich nicht ein Millimeter bewegt, weg von seinen Maximalforderungen. Das muss man mal zur Kenntnis nehmen. Mhm. Und insofern ist eine Friedensmission diesbezüglich sehr unklar. Und wie gesagt, der Teufel liegt da im Detail.
Sie ist noch weit weg, das sagen einem auch immer die aktuellen Politiker. Aber dennoch, es gibt Vorschläge von Emmanuel Macron und Keir Starmer, die sehr wohl ihre Truppen in die Ukraine schicken wollen, jetzt schon Offiziere, Delegationen vorgeschickt haben, um etwaige Logistik zu diskutieren und haben sich gewünscht, dass die Deutschen sich beteiligen. Wie sehen Sie die Pflicht der Deutschen, Frau Pullierin, in dem Zusammenhang?
Ich glaube, man muss bei dieser Frage Truppen in die Ukraine genau überlegen, was diese Truppen erreichen sollen, leisten sollen, was das Mandat wäre. Ob das, also es gibt ja verschiedenste Modelle. Es gibt die Überlegung, einen Waffenstillstand abzusichern, also eine Art Beobachtermission. Es gibt die Frage, ob es eine europäische Truppe gäbe, die quasi die Ukraine ausbildet und die so eine Art Rückversicherung ist für die Ukraine, während die ukrainische Armee selber die Abschreckung Russlands nach einem eventuellen Deal gewährleistet. Für mich ist die Kernfrage immer noch nicht beantwortet und das ist für mich eigentlich die zentrale Frage. Wenn diese Truppen, europäischen Truppen in der Ukraine eingesetzt würden, wie verhalten sich die Amerikaner dazu? Wir müssen ja jetzt bedenken, dass der amerikanische Nuklearschirm, die Sicherheitsgarantie der Amerikaner, vielfach die Unterstützung der Ukraine erst möglich gemacht hat. Dass viele Länder sich vorgewagt haben, die Ukraine unterstützt haben, weil die Amerikaner mit den Europäern an einem Strang gezogen haben. Ob das zukünftig noch so ist, wird man sehen. Wenn die Amerikaner, und so lese ich die jetzige Trump-Administration sehr klar sagen, ihr seid auf euch ganz alleine gestellt. So verstehe ich den Verteidigungsminister in Brüssel, wenn er sagt, keine NATO-Mission, das ist eine Sache für europäische oder vielleicht auch nicht europäische Truppen, aber die Amerikaner spielen keine Rolle. Wir wollen auch nicht, dass ihr die NATO-Strukturen nutzt und wir stellen keine Art von, das heißt so Backstop in Aussicht. Also auch nicht aus der Luft in der zweiten Reihe. Dann würde sich, glaube ich, die Frage für sehr viele europäische Streitkräfte stellen, ob man dieses Risiko eingeht. Keir Starmer hat sich da auch schon negativ geäußert. Er hat immer zur Bedingung gemacht, die Amerikaner müssen eigentlich dabei sein. Also diese Frage ist für mich nicht geklärt. Und die zweite Frage, die für mich nicht geklärt ist, ist, wenn eine europäische Truppe da stünde, und sagen wir, die Amerikaner haben vorher gesagt, sie machen nichts, Putin würde das testen. Weil ich glaube, einer der Absichten, die Putin immer noch hat, ist tatsächlich, die NATO zu spalten, zu unterwandern und die beherrschende Großmacht in Europa zu werden, die auch Erpressungspotenzial hat. Wenn Putin das testet und europäische Soldaten würden angegriffen, was ist denn dann unsere Reaktion darauf? Wäre die Reaktion darauf, zurückzuschlagen? Das würde dann bedeuten, dass wir in einem Krieg mit Russland sind. Da sehe ich noch nicht, dass es dazu in Europa eine Bereitschaft gibt. Das heißt, die Frage, was man in diesem Fall tut, was dann von diesen Truppen zu erwarten ist, ob die sich zurückziehen würden, das ist für mich eigentlich die zentrale Frage.
Also ich meine, Putin wird in dem Fall, den Sie gerade geschildert haben, die NATO testen, weil die Trump-Regierung ist nicht bereit, das auf Grundlage von Artikel 3 zu machen oder im NATO-Rahmen, das haben Sie klar gesagt. Und wenn Putin das testet, dann wäre das Ende der NATO. Das wäre für Putin natürlich ein Himmelsgeschenk.
Es gibt auch noch ganz vielleicht einen Aspekt noch. Es gibt ganz praktische Überlegungen. Wir kommen nämlich wieder zum Personal und der Stärke und wie viele einsatzbereite Streitkräfte haben wir eigentlich in Europa. Wenn die Europäer, und sei es nur 40.000 Soldaten, in die Ukraine stellten, würden die automatisch an der NATO-Ostflanke fehlen. Und die Staaten an der NATO-Ostflanke, zum Beispiel Polen, aber auch Finnland, sind sehr zurückhaltend, weil die sagen, wir können eigentlich niemanden entbehren. Es geht uns um die Sicherung quasi des NATO-Bündnisgebietes, unsere Sicherheit. Und das sind Diskussionen, da sind sich die Europäer noch nicht wirklich einig. Insofern, ich glaube, Herr Fischer hat grundlegend recht. Ich glaube, wir als Deutsche können nicht sagen, wenn andere Europäer vorgehen, und es ist eine europäische Aufgabe, dass wir uns rausziehen. Das haben wir in der Vergangenheit sehr oft gemacht. Wir haben uns freigekauft, wir sind nicht mitgegangen. Aber für mich ist diese grundsätzliche Frage, was machen die Amerikaner? Und was würden wir tun, wenn Putin das testet, nicht beantwortet? Und davon hängt so viel ab. Also wie sieht die Mission aus? Was ist von den Soldaten dort zu erwarten? Und was sind auch, ja, was ist der Preis, den man eben an der NATO-Ostflanke zahlen müsste?
Wenn wir das alles nicht beantworten können, sind das dann nur politische Symbolvorschläge aus Großbritannien und Frankreich?
Das ist zumindest zu befürchten, denn die Frage ist ja auch, was ist Europa überhaupt in der Lage, militärisch zu leisten ohne die Amerikaner? Wir sind blind ohne die Amerikaner, hört man aus der Bundeswehr. Also man braucht Geheimdienstinformationen, Satelliteninformationen. Wir haben, ich hatte schon gesagt, keine Drohnenabwehr, aber Drohnen spielen in der Ukraine einfach eine riesige Rolle. Und natürlich ist die Frage, welches Mandat hätte dann eine Friedenstruppe? Aber wenn man sie quasi wie klassisch Blauhelme unbewaffnet in dieses Szenario...
Und wer mandatiert?
Wer mandatiert, genau, aber auch, also wie statten wir sie aus? Und man muss einfach sagen, Russland hat ja nun gezeigt mit den kleinen grünen Männchen, die 2014 im Donbass bereits losgeschlagen haben, dass dem Regime in Moskau, das sozusagen Völkerrecht natürlich völlig egal ist, aber was machen wir, wenn da deutsche Soldaten stehen, dann hoffentlich keine Wehrdienstleistenden, sondern Berufssoldaten, wenn sie durch irgendwie Saboteure, durch hybride Angriffe getroffen werden. Das haben wir schon sozusagen skizziert, aber wie wehren wir das auch ab? Und ich finde, es ist ja eine Parlamentsarmee, unsere Bundeswehr. Wenn das Parlament die Bundeswehr in Auslandseinsatz schickt, dann muss sie auch gut ausgestattet sein, auf alle Gefahren vorbereitet werden. Und das sieht man ja tatsächlich gar nicht. Das Gleiche gilt aber auch für die französische und die britische Armee, die beim Heer unglaublich schlecht aufgestellt sind. Das muss man einfach auch mal sagen.
Gleichwohl muss man natürlich sagen, dass wenn man die Ukraine schutzlos zurücklässt, also wenn man quasi sagt, wir haben letztendlich irgendeinen Deal, die Amerikaner sind damit erfolgreich, ich sehe das noch nicht, aber sagen wir, wir kommen zu einem solchen Zustand, dann bleibt ja die existenzielle Frage für die
Ukraine. Können die Sicherheitsgarantien sein?
Genau. Also wie kann man sicherstellen, dass das Land nicht in 3 Jahren wieder angegriffen wird? Wie kann man sicherstellen, dass das Land souverän bleibt, sich auch weiter als Demokratie entwickeln kann? Und da, deswegen, ich verstehe die Argumente aus Frankreich und Großbritannien, dass man sagt, nein, wir haben da eine Verantwortung, wir müssen einen eventuellen Deal, ich sage nie Frieden, weil ich glaube nicht, dass Frieden bei einem Deal rauskäme, aber wir müssen das absichern. Ich glaube, das, was momentan am realistischsten ist, was diskutiert wird, ist eben, dass man die ukrainischen Streitkräfte weiter stärkt, ausrüstet, auch weiter trainiert. Und das können wir als Europa auch tatsächlich stemmen. Man kann dann überlegen, ob man einzelne europäische Streitkräfte zur Unterstützung in die Ukraine schickt, zum Beispiel als Ausbilder und so weiter. Aber also ich wollte nur sagen, wenn wir die Frage, wie sichern wir das ab, die ist natürlich total existenziell.
Und mit was und welcher Power? Kann man das überhaupt beantworten, wann wir in der Lage sind, verteidigungsfähig zu sein? Wie lange könnte das dauern?
Das ist ja mein Hauptargument gegen die Wehrpflicht, weil die Wehrpflicht einfach Zeit kostet, die wir nicht haben. Bei der Bundeswehr hieß es immer, wir haben viel Zeit und kein Geld. Jetzt heißt es, wir haben viel Geld, aber keine Zeit. Das Szenario ist ja ab 2029, das sagt der BND, das sagt der MAD, das sagt die NATO und die Bundeswehr, ist Moskau in der Lage, NATO-Gebiet anzugreifen. Ich würde sagen, das sind sie bereits schneller, je nachdem, welche Szenarien wir an den Tag legen. Und um dem zu begegnen, braucht die NATO viele einsatzfähige Armeen ihrer Mitglieder, eine einsatzfähige Bundeswehr. Das sehe ich nur als Berufsarmee. Jetzt laufen erste Waffensysteme zu, die wir bestellt haben.
Wir haben jetzt unendlich viel Geld. Ne?
Wir haben viel Geld, aber wir hatten ja die 100 Milliarden. Und wenn man guckt, was dabei am Ende rausgekommen ist, ist es viel zu wenig. Wir haben 4 Patriot-Luftverteidigungssysteme bestellt. Die Gesamtzahl reicht immer noch nicht, um Berlin zu verteidigen. Mhm. Wir wollen ja aber Deutschland verteidigen. 3 davon haben wir aber den Ukrainern völlig zurecht gegeben. Die werden damit damit russische ballistische Raketen ab. Das kann sonst kaum ein System. Aber dadurch sind wir halt kaum wehrfähiger geworden. Also wir haben ein System mehr als vor dem Krieg. Und wenn das in dem Tempo weitergeht, dann kann man sagen, dauert es wahrscheinlich 100 Jahre. Und das ist nicht übertrieben. Wenn aber jetzt das Geld genutzt wird, die Beschaffung reformiert wird, der Verteidigungsminister, der ja zu Recht auch gelobt wurde in der Runde, hat keine Reform der Beschaffung angestrebt. Er hat keine Reform des Personalwesens angestrebt. Es sind viele Baustellen offen. Und in der nächsten Legislatur wird sich dann zeigen, ob jemand wirklich unbequem an die Bundeswehr herangeht. Und da hilft die Wehrpflicht nicht. Das ist eine Scheindebatte meiner Meinung nach. Die macht das Land kurzfristig nicht wehrfähiger. Da reden wir über 10, 15 Jahre. Es dauert 7 Jahre, bis ein Gebäude gebaut wird bei der Bundeswehr. Baurecht, Bürokratie, all das muss halt viel, viel schneller werden. Und dann können wir sagen, dann kommt Deutschland in einen Modus, wo wir abschreckungsfähiger werden, mithilfe Europas dann vielleicht auch in der Lage sind, Russland von einem Angriff abzuschrecken.
Das ist ja, das da will man sich ja gleich.
Erstmal eine Bundesregierung.
Ja, wir brauchen erstmal eine Bundesregierung.
Das ist die Voraussetzung.
Und dann haben Sie Zweifel, dass es die geben wird?
Es gibt sie zur Stunde noch nicht.
Ja.
Und man liest merkwürdige Dinge in den Medien und hört. Ich weiß es nicht.
Aber um noch mal beim Thema zu bleiben, Herr Fischer, wenn ich das alles höre, ja, wenn ich das alles höre, möchte man sich am liebsten alles begraben. Was gibt Ihnen Zuversicht?
Zuversicht gibt mir der Glaube daran, dass dieses großartige Land Deutschland und dieser großartige alte Kontinent Europa mit seinen Demokratien, mit der Art und Weise der offenen Gesellschaft, wie wir leben, unseren Alltag, dass wir das nicht einfach drangeben. Wir werden uns nicht irgendwelchen kruden imperialen Ideen unterwerfen. Und wir sind kein armes Land. Wir können das. Wir haben auch das wissenschaftliche Potenzial, wir haben das finanzielle Potenzial, wir haben die notwendigen Potenziale. Wenn wir das mit anderen Europäern zusammenfügen, dann wird Europa zur Macht. Und genau darum geht es, darum muss es gehen. Das ist, wenn Sie so wollen, der strategisch die große Linie dahinter. Wenn wir uns nicht um uns selbst kümmern, andere werden es nicht tun. Die USA haben uns mitgeteilt, Freunde, das war's. Ihr seid allein, kümmert euch um euch selbst. Genau das müssen wir tun. Und da bin ich sehr optimistisch, dass das eine breite Mehrheit und Zustimmung in der Bevölkerung findet.
Letzte Minute, Frau Pulgerin. Bei Corona ging es ja auch schnell in Europa. Bei der Finanzkrise ging es auch schnell. Was gibt Ihnen die Zuversicht, dass es bei der Verteidigung auch schnell gehen könnte?
Ich möchte nur eine Fußnote machen, weil ich gegen Illusionen bin. Wir sind von den Amerikanern und den amerikanischen Streitkräften, den amerikanischen Fähigkeiten auf die nächsten 5 bis 10 Jahre mindestens immer noch fundamental abhängig. Das heißt, wir haben ein großes Interesse, auch mit dieser Trump-Administration irgendwie noch ein Mindestmaß an Kooperation aufrechtzuerhalten. Da geht es einfach darum, dass wir viele Dinge nicht schnell ersetzen können. Aber Europa gibt auch mir Hoffnung, vielleicht auch außerhalb des klassischen EU-Rahmens. Ich finde, man hat viel Dynamik gesehen. Kooperation zwischen den nordischen Staaten, den baltischen Staaten, Polen, auch mit Großbritannien, was ja gar nicht mehr EU-Mitglied ist.
Norwegen,
viele Initiativen. Ich glaube, wir müssen uns nämlich auch Gedanken machen, wie wir Europa nutzen können, vielleicht industriepolitisch, aber auch, wie wir in Europa Entscheidungen treffen können, auch wenn wir eine Vetomacht wie zum Beispiel Ungarn am Tisch sitzen haben. Und deswegen glaube ich, dass die Zukunft auch darin bestehen wird, dass wir mehr Kooperationen außerhalb des EU-Rahmens, eben dann auch mit Norwegen und Großbritannien haben, aber außerhalb etablierter Strukturen und auch über neue Strukturen nachdenken müssen.
Der Appell zu einem realistischen Blick, aber auch Hoffnung auf neue Perspektiven. Danke für den Moment. Ich gebe ganz schnell ab zu Jessie Wellmer nach Hamburg zu den Tagesthemen. Was habt ihr vor?
Karin, wir schauen nach Potsdam, wo sich heute die Tarifparteien im öffentlichen Dienst nach monatelangem Verhandeln geeinigt haben. Bedeutet keine weiteren Streiks. Allerdings, warum trotz Einigung so ziemlich alle unzufrieden sind, dazu gleich mehr in den Tagesthemen.
Gibt es mal eine positive Nachricht trotzdem. Danke, Jessie, nach Hamburg. Ich darf mich ganz herzlich für die Diskussion in der Runde bedanken, bei Ihnen fürs Interesse und möchte Ihnen unbedingt noch eine Doku empfehlen. Morgen läuft im Ersten eine Dokumentation von Anne Will und Julia Friedrichs mit dem Titel Angst vor Krieg. die Deutschen in der Zeitenwende um 20.15 Uhr. Lege ich Ihnen wärmstens ans Herz, haben wir heute auch diskutiert. Danke Ihnen fürs Interesse. Bis nächsten Sonntag.